Gemeinsam mit ihrem Bruder Kai Sichtermann haben sie ja das Buch geschrieben, Das ist unser Haus, eine Geschichte der Hausbesetzung. Und es ist ein Publikumsbuch und versammelt viele Interviews mit Protagonisten der ehemaligen Hausbesetzer-Szene, hauptsächlich in der BRD oder aus der BRD. Wie sind Sie bei der Recherche und auch bei der Auswahl der Interviewpartner vorgegangen? Wie sind Sie überhaupt auf die Personen gekommen, die dann letztlich da zu Wort kommen in diesem Buch?
Wir wollten gerne Protagonisten drin haben, die seinerzeit in der Hausbesetzerszene aktiv waren und vorneweg und lange dabei geblieben sind, also wirklich was Substanzielles dazu zu sagen hätten. Und da wussten wir selber von einigen, die wir kannten, aber andere haben wir dann erfragt und rausgefunden. Mein Bruder Kai als Bass der Band Tonsteine Scherben, die damals häufig aufgespielt haben zu Hausbesetzungen, das heißt, sie haben ein Konzert gegeben, hinterher ging es dann in ein leerstehendes Haus mit dem gesamten Publikum. Der hat als Türöffner gewirkt, also wenn man seinen Namen nannte und den Namen der Band und so, da haben die Leute dann auch gerne zugestimmt, was zu erzählen aus den alten Zeiten.
Ja, wenn wir uns mal in dieses Phänomen Hausbesetzung begeben, ja, das wurde ja nie einfach aus Jux und Dollerei allein gemacht, unterstelle ich jetzt mal, sondern die Gründe sind und immer noch vielfältig, waren damals auch schon vielfältig. Auf der einen Seite, da gab es dann ganz materielle Gründe für Hausbesetzung, steigende Mieten, der Erhalt von Altbauten und so weiter, also äußere Zwänge, die von allen eigentlich nachvollzogen und auch spürbar waren. Andererseits steckte im Häuserkampf auch meist ein utopisches Moment, also ein Traum, die Gesellschaft irgendwie zu verändern. Und wie das gelingen soll, da wird ja ganz unterschiedlich zu gedacht und wurde bestimmt auch in der Hausbesetzerszene ganz unterschiedlich gedacht. Welche Auseinandersetzungen, welche Streitpunkte haben Sie jetzt in der Recherche, in den Interviews auch so rausfinden können, wurden da in dieser Besetzerszene vor allem denn kontrovers verhandelt? Also in welchen Punkten war man sich denn uneins?
Also es war so, dass in der Hausbesetzerszene sich bald eine Fraktion herausbildete, die konnte man die Verhandler nennen. Die waren also bereit, wenn sie ein Haus erstmal besetzt hatten, mit den Eigentümern oder auch mit der Stadt, häufig befanden sich ja auch die Objekte in Stadtbesitz, in Verhandlungen einzutreten und sich zu legalisieren. Also sie kriegten einen Zuschuss zu Renovierung und zu den Kosten und sahen dann auch zu, dass sie einen Vertrag schlossen, der günstig für sie war. Und auf der anderen Seite gab es aber die Nichtverhandler, die vor allem das politische Ziel, aufmerksam zu machen auf den Skandal der Bündnisse zwischen Hochfinanzspekulanten und Stadtverwaltung aufmerksam zu machen und die Bevölkerung dazu zu bringen, einzusehen, dass sie in dieser Gesellschaft so nicht weiterleben wollten, also weitergehen müsste bis hin zum Umsturz. Und diese beiden Strategien schlossen sich natürlich gegenseitig aus. Entsprechend viel Diskussionsstoff hatte man. Und die Konflikte gingen oft sehr tief und sprengten auch manche Gruppen. Aber also eigentlich waren sich alle darin, dass man mehr wollte als nur billige Mieten und auch als nur Aufklärung. Man wollte auch eine gemeinsame Praxis und an Ort und Stelle anders leben und anders arbeiten.
Und wenn Sie jetzt sehr viele Jahre, ja Jahrzehnte nach diesen Besetzungen mit dem einen oder der anderen geredet haben, zum Teil wohl mit Verhandlern und zum Teil wahrscheinlich auch mit radikaleren Leuten, haben Sie da so eine Beobachtung machen können, wie die jetzt auf die Zeit blicken?
Also Sie finden da alles. Sie finden Leute, die sagen, ach, was habe ich damals für einen Unsinn gemacht? Und sie finden andere, die sagen, wir hätten noch viel weiter gehen müssen. Und dann finden sie ein drittes Lager, die sagen, wir haben eigentlich alles richtig gemacht und wir machen immer noch so weiter und wir wohnen immer noch in dem Haus von einst und so. Mhm. Also da gibt es die verschiedensten Entwicklungen. Was man aber sagen kann, was die Hausbesetzerbewegung wirklich bewirkt hat, war ein Umdenken sowohl bei Architekten, Grundeigentümern, Stadtplanern, dass man doch die den guten Altbausubstanz schützt und saniert, aber nicht Luxus saniert, sondern so, dass auch in den Stadtkernen eine gemischte Bevölkerung, also Leute mit Geld, aber auch Migranten, Studenten und so weiter, alles durcheinander da leben kann. Ja, das ist inzwischen doch auch Konzept geworden. Und das haben die Hausbesetzer reingetragen in die Gesellschaft, diese Idee.
Eine Beobachtung, die viele Hausbesetzer machen mussten. Auf der einen Seite haben sie ein Bewusstsein mit auf den Weg gebracht. Andererseits wurden aber diese Erneuerung sozusagen eingespeist, also Profitmaximierung durch Wohnungsvermietung und Neuvermietung und so weiter, die ist ja geblieben. Bloß dieser Aspekt des ökologischen Bewusstseins beispielsweise ist eben eingespeist worden darin. Also da habe ich mich gefragt, inwiefern die Besetzer heute eben so positiv über das sprechen, was sie da, was sie jetzt gerade gemeint haben, eben auf den Weg mitgebracht haben sozusagen, oder ob da nicht auch so eine gewisse Resignation vorherrschend ist.
Viele, die enttäuscht sind und denken, heute haben wir trotz allem immer weiter die Gentrifizierung und wir haben in den Zentren der Städte die steigenden Mieten. Also der Kapitalismus ist nach wie vor da. Das Privateigentum an Grund und Boden besteht immer noch. Wir haben in unserem Buch Engels zitiert, gleich zu Anfang, und darauf bestanden, dass solange Grund und Boden eben nicht doch gesellschaftlich kontrolliert wird in irgendeiner Art und verteilt, es die Wohnungsfrage immer wieder geben wird und natürlich auch Wohnungsnot. Aber der Leerstand von einst, gegen den damals die Hausbesetzer auf praktische Weise demonstriert haben durch das Besetzen von Häusern, der ist heute weitgehend weg.
Okay, wenn man so in Ihr Buch guckt, dann fällt auf, dass sich das auf Hausbesetzung in der BRD, auf Westdeutschland fokussiert. Warum eigentlich?
Naja, komm, also das ist doch klar. Wir leben hier und das ist unser Land und wir haben hier unsere Erfahrungen gemacht. Wir können jetzt nicht die ganze Welt abbilden. Das ist einfach eine Überforderung. Wir haben schon die an Deutschland angrenzenden Länder, Holland, Dänemark, Österreich und Schweiz, mit berücksichtigt, mit kleinen Essays. Und wir haben auch ein bisschen was erzählt über Schwarzwohnen in der DDR. Denn der Zeitraum, den wir abgebildet haben, das war 1970 bis 95 und gegen Ende dieser Zeit ist ja dann auch die Wende passiert, aber vorher gab es das sogenannte Schwarzwohnen in der DDR, dazu finden Sie auch kleine Reportagen und Analysen.
Was ich interessant finde, die Gesprächsbereitschaft der ehemaligen Besetzer, die unterschied sich voneinander auch städtespezifisch. In Frankfurt hatten sie es nicht so leicht, die beispielsweise eben in Berlin Zeitzeugen zum Reden zu bringen. Vielleicht können Sie das kurz erläutern. Woran liegt denn das?
Ja, das kann man schon erklären. Also in Hamburg war es auch sehr zwiespältig. Also da manche wollten reden, andere nicht. In Frankfurt wollten die meisten nicht reden. In Berlin waren die Altbesetzer entgegenkommend, auch so in Köln. Das hängt damit zusammen, dass die Militanz sowohl in Hamburg als auch in Frankfurt sehr stark war. Gab es in Berlin auch, aber in Berlin gab es eigentlich alles, gab es alle Fraktionen. In Frankfurt waren die tonangebenden Leute, die sehr, sehr militanten, die eben auch illegale Aktionen gemacht haben und heute nicht so gern darüber reden. Das ist doch völlig klar. Also es ist im Grunde ganz einfach. Diejenigen, die glaubten sich selbst oder andere, nun ist alles verjährt, was Straftaten betrifft, aber was den Ruf betrifft, kann der immer noch Schaden nehmen. Die hielten dann lieber den Mund. Das ist aber nicht alles. Hinzu kommt, dass die Deutungshoheit über das Geschehen gerne von denen in Anspruch genommen wird, die in erster Linie und vorne an der Front dabei gewesen sind, und sie wollen nicht, dass andere ihre Erlebnisse einspeisen in Kontexte, die sie nicht kontrollieren können. Und das machen wir natürlich, wenn wir ein Buch schreiben, dann bestimmen wir, an welcher Stelle meinetwegen irgendein Interview erscheint und so. Also die Großzügigkeit, einfach von Erfahrungen zu berichten und uns es dann zu überlassen, dass wir das schon richtig platzieren oder richtig interpretieren, die war nicht immer da. Ja? Und immer gerade, wenn die Leute ihr Leben und ihr Herz damals aufs Spiel gesetzt haben, sehr weit gegangen sind, dann wollen sie das nicht so gerne. Kann man nachvollziehen, ist fallweise schade gewesen, aber wir haben, glaube ich, wirklich also das Beste daraus gemacht und sehr, sehr gute Einlassungen bekommen.
Letztlich ging der Verlag ja genau auf Sie und Ihren Bruder auch deshalb zu, weil Sie selbst in den 1980er Jahren mehr oder weniger an Hausbesetzungen auch beteiligt waren, das mitbekommen haben, sich auf jeden Fall in dieser Szene mit der in Berührung kamen.
Ja, natürlich, wir müssen ja auch einen Zugang haben, ne? Sonst kann man das nicht schreiben.
Und wie fühlte sich das an oder fühlt sich das für Sie heute an, eben in der Rolle von eben dieser Geschichtenerzählerin zu stecken, also über ein Thema zu berichten, was Sie selbst auch hautnah miterlebten?
Das fühlt sich gut an. Ich meine, das machen ja Leute, die Geschichten erzählen, überall und immer. Man kann nicht berichten über etwas, was man nicht kennt. Man kann es aus zweiter Hand kennenlernen über die Literatur und über Befragungen. Aber wenn man selber nah dran war, dann ist es eigentlich noch besser. Dann hat man, sagen wir mal, den Geschmack auf der Zunge und von daher kann man dann besser formulieren, als wenn man nun wirklich ganz außen steht. Obwohl auch ganz Außenstehende gute Analysen und Beschreibungen oder sowas liefern können. Das will ich jetzt gar nicht zur Voraussetzung machen, dass man, worüber man schreibt, immer selbst erlebt haben muss. Das ist natürlich nicht so. Aber wir waren, glaube ich, genau die Richtigen, insofern wir auch eine gewisse Distanz hatten, denn wir waren nicht so im Herzen der Häuserkämpfer in erster Linie dabei, dann hätten wir vielleicht ein paar Scheuklappen gehabt und nur uns gesehen und den Rest der Welt nicht.
Wenn ich mir zum Abschluss noch einen persönlichen Eindruck von dieser Buchvorstellung erlauben darf und die Frage dran anschließen, wenn ich eben diese Buchvorstellung Revue passieren lasse, dann fällt mir nämlich auf, dass mich ab und an ein seltsames Gefühl beschlich, wenn ich so ins Publikum sah. Der Altersdurchschnitt war doch so um die, naja, sagen wir mal, 50 plus, vielleicht auch 60 plus, so der Altersdurchschnitt, natürlich waren ein paar Jüngere da, also Leute hauptsächlich, die selbst diese Zeit miterlebten, und mir kam es so vor, als würde man sich eben zurücklehnen, sich gerne auch an diese Zeit erinnern, das aber auch irgendwie als abgeschlossen betrachten. Und die Gründe, weshalb Häuser besetzt wurden, das haben Sie ja bereits auch erwähnt, die Forderung, dass mit Wohnräumen nicht spekuliert werden darf und so weiter, all das hat sich ja bis heute gar nicht geändert. Vielmehr wird die soziale Ungleichheit hierzulande immer größer. Und da habe ich mich bei dieser Buchvorstellung immer wieder so gefragt, wo ist der Biss, die Vehemenz, die Leidenschaft geblieben, die diese Leute vor 30 Jahren, 40 Jahren an den Tag gelegt haben, also die Häuser besetzten, also bei den Zuhörenden, aber vielleicht auch bei Ihnen selbst.
Ja, das hat, glaube ich, Dani Cohn-Bendit ganz gut beschrieben, dass von Empörung und Kampfgeist getragene Bewegungen immer irgendwann veräppen müssen. Sie können keine Empörung auf Dauer stellen. Wenn sie das tun, dann schlägt es um in Querulantentum. Also nach einer gewissen Zeit hat man dann das rausgeholt oder hat das verändert, was zu der historischen Situation möglich war. Und dann müssen andere übernehmen und weitermachen, vielleicht mit ganz neuen Mitteln, ganz neuen Ideen, aber sie sollten den Älteren, die dabei saßen und vielleicht früher selbst mal ein Haus besetzt haben, das nicht verübeln, dass sie das nicht immer noch machen. Man muss dann auch mal weitergehen und wieder an einer anderen Ecke irgendwas sich einfallen lassen. Und was die Häuserkampfszene betrifft, so existiert sie, glaube ich, in veränderter Form weiter. Es geht heute mehr in Richtung Aktionskunst. Man macht Feste in besetzten Häusern, lässt Luftballons steigen und wenn die Polizei kommt, ist man nicht mehr da, so ungefähr. Ja, es hat, also die Militanz hat sich überlebt. Das Spielerische, was immer dabei war, das hat sich entwickelt. Und es gibt andere Formen von Aneignung von Stadt, wie zum Beispiel Urban Gardening und Graffiti und all diese Dinge. Im Zusammenspiel finden Sie da schon noch die Erben der Hausbesetzer, die auch heute noch sagen, die Stadt gehört nicht nur den Reichen und dem Kommerz.